viel schneiden, wenn ich da rein bin.
So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe vor, sehr, sehr pünktlich anzufangen. Und zwar vor allem deswegen, weil wir auch sehr, sehr pünktlich Schluss machen müssen. Das liegt vor allem daran, dass die nachfolgende Veranstaltung hier eine gewisse Aufbauzeit benötigt. Und deswegen müssen wir sehen, dass wir hier halbwegs pünktlich durchkommen. Die Zeit wird uns nicht langweilig werden. Das kann ich, glaube ich, schon sagen. Wir haben uns nämlich jemanden eingeladen, die Humanistische Union, beziehungsweise die übrigen Veranstalter, einschließlich Amnesty International, der sehr profund über das berichten kann, was Sie dort schon an Thematik sehen. Sie sehen neben mir Herrn Rechtsanwalt Sebastian Schama, den ich ganz kurz so vorstellen möchte. Und zwar insoweit, als dass er Rechtsanwalt ist, im normalen beruflichen Tätigkeitsprofil als Strafverteidiger tätig ist, aber ihm vermutlich vor allem auch bekannt dadurch, dass er gegenwärtig Vertreter einer Nebenklage im Münchner NSU-Verfahren ist und dort gewissermaßen, anders als der Strafverteidiger, eine etwas andere Aufgabe hat. Mit V-Leuten hat das dort allerdings, wie Sie wissen, auch etwas zu tun. Die Neuregelung, über die wir jetzt auch gleich reden werden, hat ein gesetzgeberisches Vorspiel selbstverständlich, das insbesondere auch darin bestand, dass eine Sachverständigenanhörung im Bundestag des Innenausschusses, der Innenausschuss war zuständig, durchgeführt wurde und da war Herr Schama einer der Sachverständigen. Wie die dann verabschiedete Fassung zeigt, haben sich die Abgeordneten von den besseren Argumenten von Herrn Schama nicht überzeugen lassen. Denn ansonsten wäre das Gesetz mit Sicherheit so nicht zustande gekommen, da steht etwas ganz anderes drin, unterstelle ich mal. Und im Übrigen hat Herr Schama, weil er sich damit nicht zufrieden geben wollte, übrigens sein Gutachten können Sie auf den Seiten des Bundestages abrufen, weil er sich damit nicht zufrieden geben wollte, hat er auch noch einen Aufsatz dazu geschrieben in einer Fachpublikation. Wer also hinterher sehr vertieft das Ganze noch bearbeiten möchte, der hat dazu reichlich Gelegenheit. So, wir haben uns verständigt. Achso, vielleicht noch ein Satz zu mir. Ich bin Friedrich Organ, wie Sie sehen, im Beruf Professor für Strafrecht an der Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg, nebenher stellvertretender Bundesvorsitzender der Humanistischen Union, dem Veranstalter, Hauptveranstalter. So, wir haben uns darauf verständigt, dass Herr Schama so ungefähr 30 Minuten erklärt. Wir sind uns bewusst, dass wir nicht voraussetzen dürfen, dass hier nur Juristen vor uns sitzen. Deswegen werden wir beide uns bemühen, so zu sprechen, dass das auch jemand nachvollziehen kann, der nicht zwei juristische Staatsexamen hat. Für den Fall, dass es das nicht gelingen sollte, das kann mal passieren bei Juristen, das ist nicht ausgeschlossen, dann fragen Sie hinterher umso interessierter und eindringlicher nach, dann sind wir gefordert. So, und das war die Vorrede. Mehr Vorrede soll nicht sein. Wir wollen jetzt lieber Herrn Schama hören, der uns so eine Präsentation gemacht hat und uns in die Thematik einführen wird.
Ja, vielen Dank erstmal für die nette Vorstellung. Ich will sagen, in der ersten halben Stunde mal so einen Input geben, ein bisschen aus der Praxis berichten, was eigentlich vielleicht auch Anlass für diese Gesetzesnovelle war, die da gekommen ist, was möglicherweise auch andere Punkte sind, die einem dann nach über 300 Abfahndungstagen in so einem Verfahren bewusst werden, wo in erster Linie Vorleute und Geheimdienste eine entscheidende Rolle spielen. Und dann will ich auf die Neuregelung mal eingehen und am Ende auch ein bisschen Methodenkritik bzw. auch eine Aussicht, was man dagegen tun kann, darstellen, bevor wir dann in die Diskussion kommen. Es gibt und gab schon immer geheime Ermittlungen außerhalb der Strafprozessordnung. Die Strafprozessordnung ist ja eigentlich das, was sozusagen die Staatsanwaltschaft und die Polizei als ihr Ermittlungsorgan als Grundlage haben. Mir ist das im Grunde erst in diesem Verfahren aufgefallen, dass es möglicherweise noch viel häufiger vorkommt, dass Ermittlungen oder Nachrichten mit Erhebung dazu führen, dass eine Erkenntnisgrundlage geschaffen wird, auf der dann erst ein Ermittlungsverfahren eingeleitet oder aufgebaut wird. Ich gebe Ihnen mal zwei Beispiele, die mir später dann auch so bewusst geworden sind. Sie haben ein Fahrzeug, das wird nach Verkehrskontrolle angehalten, von schwer bewaffneten Polizeibeamten, die zu 10 dieses Fahrzeug kontrollieren und scheinbar zufällig Waffen im Kofferraum feststellen. So beginnt die Ermittlungsakte schon ziemlich außergewöhnlich, dass da so viele Polizeibeamte in dieser Stärke, mit dieser Bewaffnung dann zufällig eine Verkehrskontrolle durchführen, da können Sie sicher sein, dass dem andere Erkenntnisse zugrunde lagen und diese Erkenntnisse, die werden Sie in keiner Akte finden, weil diese Erkenntnisse möglicherweise von V-Personen oder von Nachrichtendiensten kamen, jedenfalls bei einschlägigen Verfahren. Anderer Fall, Sie haben eine Akte, die beginnt mit einer Person, der von der Staatsanwaltschaft Vertraulichkeit zugesichert wurde, gibt an, dass der A in seiner Wohnung Treffen veranstaltet mit fünf anderen Leuten und sich bewaffnen will, dann können Sie auch davon ausgehen, dass es entweder ein polizeilicher V-Mann oder V-Frau ist oder, das ist auch möglich, ein V-Mann oder eine V-Person des Verfassungsschutzes. Das Ganze führt aber dazu, dass diese nachrichtendienstlichen Methoden quasi eine Vorermittlung begründen, auf der dann erst das Ermittlungsverfahren fußt und Sie werden kaum Erkenntnisse finden, die dann vor Gericht verwertet werden, und zwar originär verwertet werden, sondern es sind immer Folgeerkenntnisse. Also die Verkehrskontrolle wird durchgeführt, natürlich ist nicht der Verkehrsverstoß entscheidend, sondern die Waffen, die vorher gefunden werden und die Ermittlungen, die sich dann daran orientieren. Nicht der Hinweis der V-Person wird entscheidend sein, dass der A in seiner Wohnung da Treffen veranstaltet, sondern da werden dann TKÜ-Maßnahmen aufgeschaltet, da werden umfangreiche Ermittlungen geführt, die am Ende dann ganz andere Erkenntnisquellen bringen, die Sie in der Akte finden, aber der Grundstein des Verfahrens, den werden Sie wahrscheinlich nicht sehen oder nicht sehen können. Wie funktioniert das eigentlich? Welche Daten werden vom Bundesamt für Verfassungsschutz weitergegeben nach den Neuregelungen? Da ist bei der Frage, was darf weitergegeben werden, gar nicht so viel neu geregelt worden. Vielmehr ist neu geregelt werden, was alles jetzt mehr erhoben und ausgewertet werden darf. Aber trotzdem kann eine ganze Menge weitergegeben werden. Grundsätzlich gilt ein Trennungsprinzip zwischen Nachrichtendienst und Strafverfolgung. Das ist auch vom Bundesverfassungsgericht immer wieder betont worden. Dennoch findet eine Informationsweitergabe statt. Ja, einmal geregelt für Staatsschutzdelikte, da sogar regelmäßig, da sollen Informationen weitergegeben werden, auch zur Strafverfolgung. Und ansonsten darf, nicht muss oder kann, sondern darf, das Bundesamt für Verfassungsschutz Daten an Strafverfolgungsbehörden weitergeben, wenn sie zur Verfolgung von einer Straftat erheblicher Bedeutung genutzt werden können. Das sind Straftaten unterhalb der Katalogstraftaten von § 100a Absatz 2 StPO. Das ist die Regelung, die dann gilt, wenn man eine Telefonüberwachung durchführen will. Ja, da sind Katalogstraftaten geregelt. Das soll aber schon darunter zur Anwendung kommen. Allerdings ist es so, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz sich ziemlich genau aussucht, was es an Daten übermittelt oder nicht, weil es nämlich auch Möglichkeiten gibt, das zu verweigern. Einmal aus einer Abwägungsüberlegung, also Betroffene, die schutzwürdigen Interessen des Betroffenen, in dem Fall des V-Mann oder der V-Frau, überwiegen das Interesse an der Übermittlung oder aber sogenannte überwiegende Sicherheitsinteressen erfordern das. Überwiegende Sicherheitsinteressen ist eigentlich immer der Quellenschutz. Heißt im Ergebnis, so habe ich es auch in diesem Prozess wahrgenommen, das Bundesamt für Verfassungsschutz und übrigens auch die Landesämter, die suchen sich aus, was sie weitergeben an die Strafverfolgungsbehörden und machen das selektiv und zwar nicht nach Punkten, die aus meiner Sicht eher für das Legalitätsprinzip sprechen würden, also für die Verfolgung von Straftaten, die den Behörden bekannt werden, sondern aus Punkten, die Sie im eigenen Interesse verfolgen. Also wenn Sie wollen, dass ein bestimmter Sachverhalt strafrechtlich verfolgt wird, wird weitergegeben. Wenn Sie insbesondere Quellen schützen wollen, dann nicht. Was haben wir für Erkenntnisse aus diesem Prozess gewonnen? Ich will das ein bisschen voranstellen, weil das ja die Erkenntnisse waren, die auch im Untersuchungsausschuss dann zu gewissen Ergebnissen führten, was wiederum zu dieser Gesetzesnovelle dann geführt hat. Verfassungsschutzbehörden sollen eigentlich beobachten, das tun sie aber nicht. Das haben wir in dem NSU-Prozess und auch in dem ganzen Komplex ziemlich genau gesehen. Sie hatten zumindest in den 90er Jahren, lässt sich das gut belegen, die Vorstellung, die Szene auch zu lenken. Also insbesondere die Nazi-Szene war durchsetzt von V-Personen in den Führungsebenen. In Thüringen, in Sachsen konnte man das ziemlich gut belegen. Und man hatte nicht die Idee, jetzt zu gucken, was machen die und zu hören, wo geht die Reise hin, sondern auch zu steuern. Also die Vorstellung, wir kontrollieren die Szene, damit können wir die im Griff halten. was die oberste Maxime war. Quellenschutz geht vor Strafverfolgung, das heißt, alle Maßnahmen, die die Ermittlungsbehörden tatsächlich ja auch angedacht haben, wurden blockiert. Das führte aus meiner Sicht tatsächlich auch zu Strafvereitelungen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Tino Brandt, haben Sie vielleicht alle schon mal gehört, V-Mann in Thüringen, sozusagen die Top-Quelle, hatte über 30 Strafverfahren, Ermittlungsverfahren gegen ihn, die gelaufen sind. Er ist nicht einmal verurteilt worden in dieser Zeit, inzwischen ist er wegen anderer Delikte verurteilt worden, und hat teilweise die Polizeibeamten morgens mit der Kaffeetasse in der Hand begrüßt und wusste quasi, dass die kommen, und der Computer war auch nicht mehr in der Wohnung. Alles so Sachen, die er nur wusste, weil er natürlich vom Verfassungsschutz vorher Bescheid bekommen hatte. Das ist nichts anderes als eine versuchte Strafverhandlung. Informationen werden an die Ermittlungsbehörden schon weitergegeben, aber immer nur dann, wenn sie zum eigenen strategischen Vorgehen passen. Das ist eine Erkenntnis, die wir in diesem gesamten Prozess durchweg haben. Und was, ich sag mal, fast schon allgemeinkundig ist, also eine Kontrolle des Geheimdienstes findet weder durch Gerichte noch parlamentarisch effektiv statt. Informationen von V-Leuten sind immer unzuverlässig. V-Leute sind Personen, die sind nicht besonders sympathisch in der Regel. Sie sind nämlich immer auch Verräter gegenüber dem eigenen Anliegen der Bestrebung, in der sie sind. Deswegen muss man die Erkenntnisse, die von V-Leuten oder über V-Leute gewonnen werden, auch immer sehr kritisch sehen. Denn sie berichten gegebenenfalls auch selektiv oder eben ergebnisorientiert. Sie können auch die Arbeit für den Verfassungsschutz selbst strategisch nutzen. Nochmal das Beispiel Tino Brandt, der hat eigentlich immer nur Angaben gemacht, wo er dachte, entweder sind die sowieso schon bekannt oder durch andere Quellen belegt, oder aber er hat Angaben gemacht, beispielsweise Konzert findet dort und dort statt, Versammlung findet dort und dort statt, wo er wusste, wenn er das angibt, dann werden die bestimmt nicht weitergegeben, diese Erkenntnisse, weil dann klar wäre, dass er die Quelle war, die sie angegeben hat. Das heißt, auf dem Weg hat er dann diese Konzerte und Versammlungen vor polizeilichen Zugriffen geschützt. Dazu hat er sehr viel Geld bekommen, im sechsstelligen Bereich, und hat das nach eigenen Angaben dann auch in den Aufbau der Szene gesteckt. Also alles in allem nicht gerade viele Punkte, die für den Einsatz von V-Personen sprechen. Außerdem führt es auch dazu, dass auch wiederum in diesem Beispiel ganz gut nachvollziehbar der Quellenschutz da die Vorstellung hervorruft, dass diese Leute quasi unantastbar sind. Ja, wenn sie 30 Ermittlungsverfahren gegen sich laufen haben und keines führt irgendwie zu einer Verurteilung, dann können sie sich auch zu einem ziemlichen Vorreiter in der ganzen Organisation entwickeln, ohne Strafverfolgung zu befürchten. Ich habe nun mal so, nur damit Sie es, ich will das jetzt nicht im Einzelnen erklären, keine Angst, aber damit Sie es mal einfach sehen, von der Masse und der Komplexität, das ist nicht etwa das Netzwerk des NSU, das wäre viel größer, das sind nur die Vorleute im Netzwerk des NSU, und zwar mit den Verbindungen, die da existieren, die uns bekannt sind bislang. Was Sie hier in den Tasten unten sehen, mit diesen ganzen T-Namen, das ist Tinte, Tusche, Taco und so weiter, das ist die sogenannte Operation Rennstreik gewesen. Das sind die Akten, die der Referatsleiter mit dem Tarnnamen Lothar Lingen kurz nach Selbststellung von Beate Zschäpe veranlasst hat zu schreddern. Ich fange alle mit T an, weil das Bundesamt für Verfassungsschutz in dieser Zeit die V-Leute in den Bundesländern mit den Buchstaben begonnen hat, wo sie gearbeitet haben, in dem Fall Thüringen, bei eben dann T. Aber wenn Sie sich diesen Komplex anschauen, kann man das Ausmaß vielleicht sich vorstellen. Die Fragezeichen, die da sind, das sind V-Leute, von denen wir wissen, dass sie existieren, aber nicht unbedingt zuordnen können, wer es ist. Nur damit sie eben auch von der Masse hinwirken kann. Was war Erkenntnis aus dem Prozess? Die Nazis, insbesondere die Bewegung in Thüringen und Sachsen, haben die Verfassungsschutzbehörden im Grunde genommen für ihre eigenen Zwecke genutzt. Es wurde relativ viel Geld gezahlt, nicht nur an Tino Brandt, an anderen, was in den Aufbau der Szene gesteckt wurde. Es gibt sehr wahrscheinlich V-Leute, die von den Taten des NSU wussten, es entweder gemeldet und geschreddert, also gemeldet haben und es geschreddert wurde, oder was nicht gemeldet haben. In beiden Fällen sicherlich kein positives Zeugnis für das Bundesamt. Der NSU ist keine Zelle, sondern ein Netzwerk. es ist relativ wahrscheinlich, dass innerhalb dieses Netzwerks auch Vorleute integriert waren. Und es besteht natürlich der Verdacht, dass im Nachhinein Behörden, insbesondere Verfassungsschutzbehörden, ihr eigenes Versagen vertuschen. Aus diesen Erkenntnissen hat der letzte Untersuchungsausschuss im Bundestag ein paar Konsequenzen gezogen. Und dann haben sich alle Fraktionen, die da vertreten waren, auf einen Mindestkonsens geeinigt. Deswegen ist hier Mindest auch unterstrichen, es gab wesentlich weitergehende Forderungen. Aber diese Forderungen waren klare Regelungen für alle menschlichen Quellen, einheitlichen Sprachgebrauch, eine klare Vorgabe für die Auswahl und die Eignung von V-Leuten und auch für deren Anwerbung, beziehungsweise auch Regelungen, wann die Zusammenarbeit zu beenden ist. Es musste auch eine klare Vorgabe nach Vorstellung der Parlamentarier dazu gegeben werden, wie lange eine Quelle geführt werden darf durch einen Mitarbeiter. Also da haben sich sehr enge persönliche Bindungen teilweise ergeben. Wir haben einen V-Mann, wo der V-Mann-Führer am Ende gesagt hat, ich würde mit dem auch eine WG ziehen wollen. Also das sind manchmal, wenn man die Berichte liest, sehr, die duzen sich, die reden über Fußball, die haben jeden Tag Kontakt. Also da entsteht eine persönliche Bindung, das wollte man vermeiden. Und man wollte, und das war eigentlich der wichtigste Punkt, den Quellenschutz relativieren, und zwar zugunsten von Strafverfolgung gefahren. Ja. Was ist aber passiert? Nämlich eigentlich das komplette Gegenteil von dem, was diese Mindestkonsequenzen eigentlich bedeutet haben. Man hat in dem neuen Bundesverfassungsschutzgesetz, was aus dem BMI stammt, der Entwurf, eigentlich alles erstmal ausgeweitet, was geht. Man hat die Informationserhebungen, die möglich sind, ausgeweitet. Man hat die Regelung für die Weitergabe aber gleich gelassen. Das heißt, es ist relativ beliebig aus meiner Sicht, was das Bundesamt weiterleiten will. Die Landesämter müssen inzwischen zuliefern, und zwar alles, was relevant ist. Es ist sozusagen eine Abweichung von zweckgebundenen Datenweitergaben, der Begriff der Relevanz. Und es gibt automatisierte Nutzung von Dateien mit weitergehenden Recherchenmöglichkeiten als vorher. Auswahlmöglichkeiten für V-Leute sind leicht eingeschränkt worden. Das Problem ist aber, nicht jeder, der für das Bundesamt oder für eine Landesverfassungsschutzbehörde arbeitet, ist ein V-Mann oder eine V-Frau. Es gibt nämlich darunter auch noch andere Quellen, menschliche Quellen, da gibt es nämlich die Informanten und die Gewährspersonen. Die Arbeit als V-Mann oder V-Frau definiert sich dann erst dadurch, dass eine planmäßige und dauerhafte Zusammenarbeit beschlossen wird. Und wann das der Fall ist, ist wiederum auch eine Definitionsfrage, wie natürlich der Auftraggeber in gewisser Weise ausgestaltet. Das hat Auswirkungen, weil bei V-Personenpaar Menschen, die jetzt ausgeschlossen sind, also Minderjährige zum Beispiel, Parlamentarier oder ihre Mitarbeiter dürfen nicht als V-Personen geworben werden, Teilnehmer eines Ausstiegsprogramms und, das ist sozusagen der wichtigste Punkt, grundsätzlich auch Vorbestrafte, wenn sie, soll der Regelfall sein, wegen Verbrechensvorwürfen ohne Bewährung verurteilt worden sind, aber Ausnahmen sind zulässig, wenn der Behördenleiter es will. Ja. Da gibt es noch eine Einschränkung, nämlich bei vollendeten Tötungsdelikten und deren Tätern geht es nicht, aber sonst geht es schon. Also wenn Sie jemanden haben, der ist wegen Beihilfe zum rassistisch motivierten Mord verurteilt worden, den können Sie als Informant. Alle anderen kann man übrigens auch noch als Informanten oder Gewährspersonen nutzen. Ja, also das ist durch die gesetzliche Regelung nicht ausgeschlossen. Dann ist auch noch neu geregelt worden, dass V-Leute jetzt Straftaten begehen dürfen, was sozusagen weitreichende Folgen hat. Da gibt es zwei unterschiedliche Punkte. Einmal gibt es eine Rechtfertigungsregelung, das heißt also, die Strafbarkeit entfällt, weil die Tat gerechtfertigt ist, von Gesetzes wegen. Habe ich Ihnen mal die Fundstelle zitiert. Bei allgemeinschädlichen Straftaten. Davon zu unterscheiden sind Straftaten, die Individualrechtsgüter eingreifen, da gibt es eine andere Regelung. Aber für diese Straftaten gibt es erstmal einen gesetzlichen Rechtfertigungsgrund jetzt. Und zwar dann, wenn jemand an einer Beteiligung, wenn die Beteiligung an der Bestrebung im Einsatz erfolgt, also man macht das als V-Person, um mitzumachen, um Erkenntnisse zu gewinnen, wenn es nicht in Individualrechte eingreift, wenn das Verhalten von der Bestrebung erwartet wird und wenn es nicht ganz aus dem Verhältnis steht. Das umfasst, jedenfalls nach meiner Lesart, alle Straftaten, die nicht in Individualrechtsgüter eingreifen. Also zum Beispiel Vereinigungsdelikte, 129a, 129b, Propagandadelikte und so weiter. Das heißt aber auch, die Anstiftung dazu bleibt straflos. Das heißt, wenn das Bundesamt für Verfassungsschutz jemand sagt, geh bitte in Vereinigung XY, engagier dich da, gib uns Erkenntnisse, dann ist das keine Anstiftung zu 129a, weil der Haupttatbestand eben gerechtfertigt ist. Auch eine Strafvereitelung, wenn man es weiterdenkt, derjenige, der da eingeschleust wird, der wird vom Bundesamt gewarnt, morgen findet bei dir eine Durchsuchung statt, morgen beginnen die dich abzuhören und so weiter, wäre dann straflos, weil das Hauptdelikt eben straflos ist. Selbst wenn die V-Leute dann während dieser Tätigkeit ganz erhebliche Delikte begehen, muss der Einsatz, soll zwar, aber muss dann nicht abgebrochen werden. Das kann nämlich als Ausnahme offen gehört werden. Wenn es dann aber doch gegen Individualrechtsgüter geht, dann gibt es immer noch eine Privilegierung durch so eine Einstellungsmöglichkeit nach dem Opportunitätsprinzip, die Fundstelle habe ich da auch zitiert. Da gibt es ein paar Voraussetzungen. Die wichtigste ist, dass es sich um eine Freiheitsstrafe handeln muss, die maximal erwartet wird, die ein Jahr nicht übersteigt und zur Bewährung ausgesetzt werden kann, wobei der Gesetzesentwurf, wörtlich zitiert habe ich das mal, sagt, naja, die einsatzbezogene Tat ist ja nicht Ausfluss der spezifischen rechtsfeindlichen Gesinnung und deswegen muss man das eh nicht so hart bestrafen. Also wenn Sie mal eine gefährliche Körperverletzung nehmen, 5 Neonazis prügeln jemanden zusammen, wenn das von dem Vormann nun mal erwartet wird, dann ist es ja quasi im Sinne der guten Sache, habe ich jetzt mal aufgeschrieben, dann kann man es auch einstellen. Ich glaube, diese Einstellungsregelung greift relativ ins Leere in der Praxis, weil natürlich kein Bundesamt, kein Landesamt will, dass in irgendeiner Akte eines Staatsanwalts vermerkt wird, wir stellen das nach dieser Regelung ein, weil dann klar ist, dass es ein V-Mann oder eine V-Frau war. Und im Übrigen ja nicht nur erwartet wird, dass jemand sich an so einer Sache beteiligt, möglicherweise an der Bestimmung, sondern dass er dann eben auch verurteilt wird. Und wenn Sie 5 Leute haben, von denen 4 verurteilt werden und der 5. nicht, dann fragen sich natürlich die 4, warum nicht. Was noch zusätzlich zur Reform gekommen ist, sind dann 17 Millionen Euro zusätzliche Mittel pro Jahr, die das Bundesamt bekommt und 260 neue Anstellen. Heißt, diese Reform bewirkt im Wesentlichen eigentlich genau das, was der Untersuchungsausschuss verhindert hat, oder verhindern wollte. Das, was als rechts- und zweckwidrig vorher erachtet wurde, ist jetzt legitimiert gesetzlich. Also man hat im Grunde genommen die Fehler erkannt und gesagt, wir brauchen dafür eine Gesetzesgrundlage, die haben wir geschaffen. Und damit ist jetzt auch gut. Das ist besonders tragisch für auch meine Mandantin, die ihren Vater verloren hat, der vom NSU quasi erschossen wurde, weil der größte Gewinner dieses ganzen Komplexes im Grunde genommen der Verfassungsschutz selbst ist. Mehr Möglichkeiten, mehr Mittel und keine effektive Kontrolle. Deswegen, ich hatte es am Anfang mal mit Fragezeichen geschrieben, gibt es Geheimdienste vor Gericht? Gibt es schon, man merkt sie aber im Strafprozess kaum. Deswegen gehören sie aber auch vor Gericht. Es muss endlich zumindest mal eine effektive Kontrolle eingeführt werden. Aus meiner Sicht kann man den Verfassungsschutz in der heutigen Form abschaffen, das ist hier, glaube ich, aber auch Konsens im Rahmen dieser Veranstaltung. Zurück zu den Aufgaben, die das Grundgesetz vorsieht, nämlich eine Informationsbeschaffung fürs Parlament, um im Grunde genommen eine Vorerfahrung zu bieten, wo sind die Gefahren, die für die Verfassung drohen und eben nicht das, was im Moment das Bundesamt, aber auch die Landesämter machen, nämlich im Einzelfall zu gucken, das ist meines Erachtens nicht Aufgabe des Verfassungsschutzes. Wir brauchen transparente Methoden, wir brauchen keinen Fallout, wir brauchen effektive Kontrollmechanismen. Ja, vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Schamer, auch dafür, dass Sie uns ermöglicht haben, jetzt noch viele Fragen zu stellen. Ich möchte anknüpfen vielleicht mal daran, an die Bemerkung, die Herr Schamer gemacht hat, nämlich inwiefern die Verfassungsschutzbehörden hier belohnt worden sind. Sie haben nämlich ganz viele Rechtfertigungsgründe bekommen, bestimmte Straftaten zu begehen. Dazu gehört zum Beispiel die Mitgliedschaft in terroristischen Vereinigungen, was also für jeden normalen, selbstverständlich eine schwere Straftat wäre, ist nun kein strafbares Unrecht mehr, wenn ein V-Mann des Verfassungsschutzes genau diese Straftat begeht. Man könnte die Thematik fortsetzen, ich warte aber trotzdem erstmal ab. was Sie an Nachfragen möglicherweise haben oder auch gleich an Diskussionsbeiträgen. Und dann versuche ich das so halbwegs zu strukturieren, dass alle, die hier sitzen, deren maximaler Kenntnisgewinn nach dieser guten Stunde mit nach Hause nehmen.
Kurze Nachfrage zum Unterschied zwischen dem Einsatz von Vorwürfen durch den Verfassungsschutz und die Polizei. Also es gibt ja die Diskussion Verfassungsschutz abschaffen, wo es dann, wo die Gegner sagen, naja, das würde ja nur dazu führen, dass die Polizei dann verstärkt verdeckte Mittel einsetzt. Und dann haben wir dasselbe Problem wie vorher. Wie ist die Rechtslage darüber?
Die Frage spielt darauf an, wieso dürfen V-Leute des Verfassungsschutzes beispielsweise Mitglieder in terroristische Vereinigungen werden? Wenn die V-Leute allerdings oder wenn die verdeckten Ermittler von der Polizei kommen, dann dürfen sie das nicht, sondern sind darauf verwiesen, von außen gewissermaßen zuzugucken. Herr Schammer, ich hätte fast gesagt, das ist eine Steilvorlage.
Naja, es ist natürlich ein Problem, wenn man sagt, man schafft Verfassungsschutz in dieser Form ab und man nimmt ihm auch die Möglichkeit, V-Leute zu führen, wird es möglicherweise dazu kommen, dass die Polizei, insbesondere die Staatsschutzabteilungen, mehr V-Leute einsetzen. Die haben begrenzte Mittel, da gibt es aber auch eine Diskussion darum, ob die nicht auch ohne gesetzliche Regelung Straftaten quasi begehen dürfen. Da können Sie ja vielleicht noch ein bisschen was zu ausführen.
Ich bin hier nur.
Aber ich sehe aus, also die Konsequenz wäre, man müsste im Grunde genommen das nicht nur für Verfassungsschutzbehörden, was V-Leute betrifft, fordern, sondern auch für die Polizei, insbesondere im Staatsschutzbereich, weil nochmal alles, was sozusagen unsere Erkenntnislage in den Prozessen in München ist, kann man diese Informationen von V-Leuten mal getrost in die Tonne kloppen. Ja? Das sind also schon A, keine sympathischen Menschen unbedingt, ja, weil sie ja ihre eigene Sache verraten für Geld. Aber es ist in der Regel so, dass sie eben auch bestimmte Interessen verfolgen. Und die sind nicht nur Geld verdienen, sondern die können eben auch daran liegen, dass sie sagen, naja, ich arbeite quasi so ein bisschen als eigenvorgestellter Doppelagent. Ja. Den einen gebe ich das für Geld und den anderen helfe ich damit in der Sache. Und das haben sie im Staatsschutzbereich, egal ob jetzt bei V-Leuten durch den Verfassungsschutz, genauso wie bei der Polizei. Ja. Ob das jetzt in anderen Bereichen noch mal anders ist, also im Bereich organisierte Kriminalität oder Drogen, das ist vielleicht noch mal ein anderer Punkt, aber ich glaube, das ist jetzt nicht der Punkt, den wir hier besprechen.
Ich bin gerade gewahr geworden, dass ich ein schweres Versäumnis begangen habe. Alle Leute, nämlich die sich an der Diskussion beteiligen, werden hier vorne auch mit aufgezeichnet, denn das Ganze soll dokumentiert werden. Sollte jemand aus Gründen, die nicht hinterfragt werden, nicht damit einverstanden sein, möge er das bitte am Anfang eines Redebeitrages kundtun, dann wird hier vorne die Aufzeichnung unterbrochen. Und wir gucken mal, was Till Müller-Heidelberg dazu sagt, ob er einverstanden ist, mit dokumentiert zu werden.
Ich möchte auf die Frage eingehen. Wir haben einen entscheidenden Unterschied. All die strafrechtlichen Privilegierungen, die Herr Schamer uns eben vorgestellt hat, gelten für V-Leute der Polizei nicht. Das bleiben Verbrecher. Oder zumindest Straftäter, um es juristisch richtig zu sagen. Eine ganz andere Frage ist, wenn wir dies abgeschafft hätten, ob die dann nicht auch den polizeilichen V-Leuten die straffrei machen würden durch die. Das ist eine ganz andere Frage. Nach der heutigen Rechtslage bisher waren die V-Leute sowohl der Polizei wie des Verfassungsschutzes waren blieben Straftäter, wenn sie etwa Mitglied einer terroristischen Vereinigung oder was auch immer sind. Die V-Leute der Polizei sind es auch heute noch und die V-Leute des Verfassungsschutzes nicht mehr.
Aber vielleicht noch einen Punkt dazu. Ein weiterer Unterschied ist natürlich, dass man, wenn auch nur marginal, natürlich, wenn sie Vorpersonen oder verdeckte Ermittler haben, die von der Polizei eingesetzt werden, strafprozessuale Vorschriften hat und das auch in einer gewissen Weise aktenkundig sein muss. Das heißt, auch wenn die Kontrolle im Grunde genommen gering ist in der Praxis, es gibt zumindest einen. Ja, während die Erkenntnisse, die jetzt von Vorpersonen des Verfassungsschutzes kommen, an die Polizei oder die Staatsanwaltschaft quasi verdeckt weitergegeben werden, die soll man ja gar nicht mitkriegen. Ja, und das ist, finde ich, auch ein ganz ähnliches Problem als Strafverteidiger. Ja, man sieht, wo kommt das jetzt eigentlich her? Ja, wie kommt die denn darauf, jetzt so eine Verkehrskontrolle zu machen? Man kommt da nicht ran. Vielleicht sind das ja alles völlig unzulässige Methoden im Sinne der SCPO. Vielleicht ist es gar nicht verwertbar, aber man sieht es nicht, wenn man es drauf hat.
Ich habe eine weitere Meldung gesehen.
Was hier passiert, ist eine weitere Amerikanisierung der Verhältnisse. Dass man heute immer noch die V-Leute des Verfassungsschutzes V-Leute nennt, während sie im Gegensatz zu früher auch Straftaten begehen können, ist im amerikanischen Recht längst ausgeprägt. Als Undercover Agent dürfen die Straftaten begehen und das auch im polizeilichen Einsatz. Und so Bemühungen, die Polizei davor zu bewahren, als verdeckter Ermittler auch in den Begegnungen Straftaten zu begehen, waren bisher sehr erfolgreich. Ich nehme an, dass der Versuch über den Verfassungsschutz und seine Novellierung, nun Undercover Agents im Rahmen des Verfassungsschutzes einzusetzen, die auch Straftaten begehen, ist sozusagen das Vorfeld nur für eine erweiterte Befugnis auch der Polizei. Darauf sollten wir achten. Das Zweite, was mir im Rahmen der Diskussion und einer Gegenöffentlichkeit mich bewegt, ist, dass wir immer noch den Wortschatz übernehmen, den uns die Regierung und die Gesetze vorgeben. V steht ja, wenn ich richtig informiert bin, für Vertrauenspersonen. Warum nennen wir sie nicht Verräter, wie Sie das dankenswerterweise oben hingeschrieben haben? Er fängt auch mit V an. Dann würden endlich diese Typen alle diskreditiert, auch in der öffentlichen Meinung. Und wir hätten nicht mehr diese Vertrauenspersonen, sondern wir hätten Verräter. Die verraten nämlich zweifach. Die verraten ja nicht nur ihre Belegschaft, die verraten ja auch unsere Verfassung. Also wir hätten im doppelten Sinne Gelegenheit zu diskreditieren und mit dieser Gegenöffentlichkeit auch diese Maßnahme letztlich öffentlich zu unterlaufen. Das Dritte, was ich sagen wollte, ist, nach meiner Erfahrung, polizeiliche oder verfassungsschutzrechtliche Erweiterungen von Befugnissen nehmen immer den gleichen Prozess. Ich weiß das aus der Arbeit der 80er Jahre in NRW, der Novellierung des Polizeigesetzes. Die Polizei hat den Artikel 14 mit der Gefahrenabwehr sich zu eigen gemacht und kriminelle Prävention als Teil ihrer Gefahrenabwehr definiert und sich damit ein eigenes Vorfeld geschaffen, um in einem Bereich tätig zu werden, der gesetzlich noch nicht abgesichert ist und der dann, wenn man dagegen als Verteidiger eines Angeklagten klagt, in 5 Jahren auch den Erfolg feststellen kann, dass diese Maßnahme rechtswidrig war, wie Sie es sicherlich aus der Einkesselung und all den anderen Dingen kennen. Die Polizei sagte auch, Entschuldigung, das wussten wir natürlich nicht, dass das Recht und verfassungswidrig war. Das werden wir aber ändern. Ja, geändert hat sich nicht die polizeiliche Praxis, geändert hat sich das Gesetz. Auf diese Weise wird immer ein neues Vorfeld geschaffen, in dem dann der Gesetzgeber nicht korrigiert, sondern nur nachzieht. Was Sie hier erleben in der Novellierung des Bundesverfassungsschutzgesetzes, ist genau dasselbe Prinzip.
Vielen Dank. Ich habe keineswegs was dagegen, dass wir hier gleich munter miteinander diskutieren, möglicherweise, beziehungsweise auch ergänzende Stellungnahmen abgeben. Ich möchte aber nicht versäumen, denjenigen, denen möglicherweise das eine oder andere noch nicht so klar geworden ist, die Gelegenheit zu geben, Nachfragen vor allem zu stellen, denn wir sind hier nicht darauf vorbereitet, dass wir vor nur Juristen sitzen und insofern uns unterhalten. Deswegen möchte ich Sie geradezu ermuntern, zunächst und nicht zuletzt auch Fragen zu stellen. Und wo ich sage, gehen die Finger nach oben, die Hände nach oben. Ich beginne mit der Dame und setze fort dann mit dem Herrn hier vorne.
Ich wollte fragen, was Individualrechtsgüter sind.
Das ist zum Beispiel eine reine Würstchen. Ja. Wunderbar.
Also Individualrechtsgüter sind alles die, sozusagen, Beispiele, körperliche Unversehrtheit, persönliche Freiheit, sexuelle Selbstbestimmung, das sind Individualrechtsgüter, die das Individuum beschäftigen. Allgemein schädliche Straftaten ist zum Beispiel sowas wie die Gründung oder der Betrieb einer terroristischen Vereinigung, der sich einfach gegen die Allgemeinheit richtet.
Haben wir beantwortet.
Ich habe vielleicht keine direkte Verständnisfrage zum Vortrag, aber sagen wir zur Historie, vielleicht können Sie mir da auch weiterhelfen. Wenn ich recht informiert bin, hat der Verfassungsschutz früher V-Leute eingesetzt, die sozusagen aus dem eigenen Hause kamen, also die sozusagen ausgebildet wurden und dann ins Milieu geschickt geworden sind, die aber sozusagen aus der Sicherheitsarchitektur herausgekommen sind. Heute erlebt man es ja vielfach oder auch schon eine ganze Weile, dass die Leute aus dem zu beobachtenden Milieu kommen, wo man dann sagt, ja, wir bieten ihnen was an und dann werden sie plötzlich treue Staatsbürger. Also dass das nicht funktioniert, sagt ja einem schon die Logik, aber hat sich da in der Konzeption etwas verändert oder ist das eigentlich immer schon so gewesen?
Also da muss man unterscheiden zwischen sogenannten verdeckten Ermittlern,
ja,
und Verräterpersonen, das nehme ich gerne auf, ja. Wobei Vertrauen natürlich auch sein kann, dass man selbst vor Strafverfolgung geschützt wird, auch Vertrauen. Aber, also verdeckte Ermittler in der Tat sind Menschen, die eigentlich für die Behörde arbeiten und irgendwann in die Szene einsteigen mit dem Auftrag, sie auszuhorchen, aber Beamte bleiben. Vorpersonen sind Menschen, die eben angeworben werden, um einer bestimmten Bestrebung Informationen zu sammeln. Es gibt, finde ich, noch eine ziemlich coole Mischform, die wir auch im NSU-Verfahren kennengelernt haben, also so verdeckte Ermittler, die quasi Beamten mit dem Ende eingesetzt wurden, haben wir keinen gehabt. Was wir aber gehabt haben, war eine V-Person, die quasi privat verdeckte Ermittler war. Also die wurde angeworben vom Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz, war vorher Spitze in der linken Szene in Berlin und ist dann quasi eingesetzt worden nach eigener Bekundung, also man weiß nicht, ob das stimmt, ja, das muss man ein bisschen vorsichtig genießen, aber das hat er selber so erzählt, eingesetzt worden, um die Szene, in die Nazi-Szene erst einzusteigen und sich da aufzubauen, also quasi schon wie ein verdeckter Ermittler, bloß eben als Privatperson, was ja für so eine Behörde auch Vorteile bringt, wenn man jetzt keinen Beamten dahin schickt, sondern quasi einen privat verdeckten Ermittler erfindet. Aber das muss man differenzieren. Und ich weiß nicht, wie das früher war, ob es da mehr verdeckte Ermittler beim Verfassungsschutz gab. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Erkenntnisquellen drüber gibt. Also das kann ich leider nicht sagen.
Also es gab schon immer verdeckte Ermittler und schon immer V-Personen, sowohl bei Polizei wie bei Verfassungsschutz.
Und vielleicht darf ich das noch ganz kurz ergänzen, das ist zwar schon angesprochen worden, diese gesetzliche Belohnung, die der Verfassungsschutz bekommen hat nach seinen Skandalen, die besteht auch darin, dass die sogenannten verdeckten Mitarbeiter als Mitarbeiter des Verfassungsschutzes wie auch die V-Leute jetzt auf eine legale gesetzliche Grundlage gestellt worden sind. Also beide gewissermaßen personellen Ermittlungsformen haben jetzt eine rechtliche Grundlage bekommen. Im Verfassungsschutzrecht, im Recht der Gefahrenabwehr und im Recht der Strafverfolgung gibt es das schon viel länger. Nur eine ganz kurze Ergänzung. So, aber lassen Sie sich nicht davon abhalten, weiter solche und ähnliche Fragen zu stellen. Oder auch, wie Sie ja eingestiegen sind, gleich flott mit zu diskutieren. Zunächst die Dame und dann der Herr in der letzten Reihe. Mir ist gesehen ganz links.
Planmäßige und dauerhafte Zusammenarbeit, das muss schon ein gewisser Umfang sein. Aber wann der genau anfängt, lässt sich auch der Gesetzesbegründung meines Erachtens nicht entnehmen. Wenn ich das in der Anhörung richtig in Erinnerung habe, war es so, dass Herr Maaßen sogar davon sprach, dass man solche V-Leute eben quasi genau instruieren muss, so eine Art tatsächlich Auftraggeberverhältnis entwickeln muss. Also nicht nur, ich schöpfe mal ab, was die wissen, sondern die sollen das und das rausfinden, da und da hingehen, das und das machen. Das ist der Plan. und dann hat man eine V-Person. Aber wer kontrolliert das? Wann ist, also ab wann wird ein Informant oder eine Gewährsperson, das ist dann schon ein bisschen mehr, denn V-Person, also nach meiner Vorstellung ist es so, dass man das möglicherweise auch von Zeitpunkt her beliebig dann festsetzt, wann es genehm ist. Ja? Also V-Personen dürfen zum Beispiel auch in einer terroristischen Vereinigung keine führende Rolle übernehmen. Die dürfen die auch nicht erst gründen. Ja? Hält aber niemand davon ab, einen Informanten oder eine Gewährsperson zu werben, die sowas macht und die später, wenn sie dann vielleicht nicht mehr der Chef in der Clique ist, als V-Person zu werben. Also ich sage, der Zeitpunkt kann schon entscheidend sein und wann der Zeitpunkt erreicht ist, das wird das Amt festlegen und wir werden es wahrscheinlich auch nie rausfinden und es gibt auch keiner kontrollieren. Ja?
Der Herr ist in der letzten Reihe nicht versprochen und Till Mittelheimberg möchte auch gleich noch was dazu. Ist direkt dazu, ja?
Ja.
Dann ziehe ich das vor und schiebe die Frage, die es möglicherweise ist, nach hinten. Ich bitte um Ihr Verständnis.
Okay. Also aus dem Gesetz lässt sich die Frage nicht beantworten, aber so wie der Verfassungsschutz es versteht, gehört zur V-Person schon eine schriftliche Verpflichtung. Er wird dadurch, wird sogar in der Literatur argumentiert, ein Bediensteter des öffentlichen Dienstes. Zwar kein Beamter, aber ein Bediensteter des öffentlichen Dienstes, weshalb er angeblich, juristisch umstritten, sogar eine Aussagegenehmigung braucht, wenn er eben als Zeuge vernommen wird. Und insofern lässt sich dann auch der Zeitpunkt abklären. Also selbst wenn, auch die Polizei hat schon immer V-Personen, teilweise über 10 Jahre, die eben immer von Fall zu Fall mal Informationen geben. Die V-Person des Verfassungsschutzes muss verpflichtet werden, auch wenn es komisch klingt, damit ist man also sehr nah an der Stasi, die auch schriftliche Verpflichtungserklärung hat und jetzt auch der Verfassungsschutz.
Wobei, eine Sache muss ich schon ergänzen, also ist der Thüringer Verfassungsschutz hat auch Gewährspersonenverpflichtungserklärung.
Hat auch, weißt du was?
Hat auch Gewährspersonen eine Verpflichtungserklärung unterschreiben.
Auch, das ja. Wusste ich zum Beispiel.
Das ist die, aber dann sozusagen die Verpflichtung zur Verschwiegenheit und so weiter, die haben wir im Prozess auch. Und die gehen sogar davon aus, dass die Gewährspersonen auch eine Aussagegenehmigung geben müssen. Hm. Gewährspersonen gehört zur Definition, ist ein Stück weit über Informant, aber noch unter V-Personen. Also mehrfache Informationsverschaffung gegen Geld. Und da gibt es tatsächlich solche Verpflichtungserklärungen. Übrigens auch eine ganz interessante Frage, ob V-Personen den Kündigungsschutz genießen. Wenn Sie sagen, die sind quasi so.
Das ist zumindest keine öffentliche. Ja, doch. Dann käme man auf die Idee, es ist ein Arbeitsverhältnis. Zum Zweiten möchte ich einen Punkt, den Herr Schammer gerade gesagt hat, widersprechen, weil er noch viel schlimmer ist, als Sie es im Moment sehen, dass Sie sagen, V-Person darf nicht steuern und führen. Das ist leider falsch nach dem neuen Reformgesetz vom November. Wobei übrigens der Bundestag von uns darauf hingewiesen wurde, wie er es anders formulieren müsste und er hat absichtlich die Formulierung so gelassen, wie sie ist. Da steht nämlich drin, er darf nicht zur Gründung und nicht zur Steuerung eingesetzt werden. Da steht aber nicht drin, wenn er erstmal drin ist, dass er dann nicht steuern darf. Und das ist also ein Riesenpunkt. Ich habe eine V-Person, sprich jemand, der in diesen Kreisen ohnehin schon drin ist. Ich verpflichte ihn als V-Person und dann beginne ich allmählich über ihn zu steuern. Das ist nach dem neuen Reformgesetz leider zulässig.
Ja, nichts anderes meinte ich.
Pardon.
Es ist ein offenes Geheimnis, dass ich diese rechtliche Einschätzung teile. Der Herr jetzt in der Zeit.
Wenn ich das neue Gesetz richtig verstanden habe, die Regelung, dann ist zwar einerseits die Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung für diesen V-Mann straffrei, aber andererseits die Beihilfe zu den von dieser Vereinigung beabsichtigten gegen Individualrechtsgüter gerichteten Straftaten nicht straffrei. Und das dürfte ja in der Praxis jemand, der wirklich in diese terroristische Vereinigung einsteigt, für Beihilfe ist ja von der Rechtsprechung sehr weit ausgelegt, jede fördernde Handlung, dürfte es ja ziemlich schwierig sein, nicht Beihilfe zu den von dieser Vereinigung geplanten Taten zu begehen. Das heißt, entweder, also es könnte einerseits dazu führen, dass die, wenn man das Gesetz wirklich ernst nehmen würde, zu einer unpraktikablen Randstellung dann verurteilt wird, oder es gewinnt natürlich eine Dynamik, dass das einfach vergessen wird und die dann letztlich doch auch gegen Individualrechtsgüter gerichtete Straftaten unterstützen.
Also sehr gute, wenn ich mir das erlauben darf, eine sehr gute Nachfrage, die auf die praktischen Probleme hinweist, die das, diese Neuregelung hat. Man könnte das noch fortsetzen, aber das will ich gar nicht tun, denn Herr Schramm hat eine Antwort drauf, bestimmt.
Also da gibt es sicherlich noch viele, viele andere Delikte oder Konstellationen, für die man die Frage stellen kann. Aber in der Tat, in dem Fall, wo eine Vereinigung, eine terroristische Vereinigung, über die, den Vereinigungstatbestand hinausgeht und tatsächlich eine Tat begeht, ja, also nehmen wir mal an, das ist, oder versucht, also ins Versuchsstadium eintritt und dann eine Beihilfe beispielsweise zum Mord da auf den Tisch kommt, dann ist das auch nicht mehr von der Regelung des Rechtfertigungsgrundes und erst recht auch nicht von der Opportunitätseinstellung gedeckt. Also das würde ich schon sagen. Nur die Frage ist dann, ob eine Beihilfehandlung nachgewiesen werden kann, eben dieses V-Manns oder dieser V-Frau. Das ist, glaube ich, dann eine rein faktische Frage. Die Antwort können wir uns, glaube ich, praktisch vorstellen. Ne?
Sind Sie zufriedengestellt?
Ich meine, das würde dann natürlich eher für eine Dynamik sprechen, dass die V-Leute damit rechnen, dass sie keine effektive Strafverfolgung zu fürchten haben und dann tatsächlich auch beide Verhandlungen begehen.
Das ist auch, also aus meiner Sicht, diese Opportunitätseinstellung, die ist unpraktikabel, weil niemand in der Akte vermerkt haben will, aus welchem Grund es eingestellt worden ist und das vielleicht gerade auch zur Aufdeckung der Quelle führt. Aber es wiegt natürlich die V-Person, die da mitmacht, erstmal eine gewisse Sicherheit. Also da kann mir sozusagen weniger passieren, da gibt es Möglichkeiten, wie ich da rauskomme und möglicherweise wird es dann auch gar nicht verfolgt. Also aber das ist klar, das ist auch ein Aspekt. Ja. Also mit welcher Vorstellung gehen dann diese V-Personen da eigentlich dann an die Arbeit?
Der Herr in der letzten Reihe und der war von mir aus gesehen in der vorletzten Reihe, in der vorvorletzten Reihe danach. Bitte.
Gibt es denn konkrete Regelungen oder wurde darüber diskutiert, wie die Staatsanwaltschaft wiederum auf V-Personen zugreifen kann und sich auch durchsetzen kann gegen den Verfassungsschutz? Also es wurde jetzt ja, so der Tenor des Vortrags war ja, dass es zwar rechtliche Begrenzungen durchaus auch gibt, ja, ob man die jetzt weit genug reicht oder nicht, aber das mangels Transparenz, die ins Leere laufen, weil wenn der Behördenleiter das dann doch anordnen kann und der nicht kontrolliert wird, dann ist es für die Katz, dass es diese Beschränkung dort gibt. Und wenn jetzt V-Leute entweder Zeugen oder als Verdächtige in Betracht kommen, gibt es da klare Regeln oder gibt es da vielleicht auch aus, kennst du da irgendwie Praxisbeispiele, wie die Staatsanwaltschaft sich durchsetzen kann? Weil ja wahrscheinlich nicht in jedem Fall, sobald die Staatsanwaltschaft an die Tür klopft, sämtliche Akten geschreddert werden. Das war dann vielleicht beim Mechanismus so, aber das wird ja wahrscheinlich bei. Es müsste ja möglich sein, wenn die Staatsanwaltschaft erstmal erfährt von Taten, dass dann.
Also ich glaube, da muss man zwei Praxisfälle unterscheiden. Also die wir jetzt zum Beispiel im Kriminalismuskomplex hatten, das waren in der Regel Staatsanwälte, die dann auch gar nicht verfolgungswillig waren. Das lief praktisch so ab, dass die natürlich erstmal nicht wussten, wer es da V-Mann ist. Und dann standen irgendwann ein paar nette Herren auf der Schwelle und haben einem das erklärt. Das ist auch nirgendwo aufgeschrieben worden und dann war das irgendwie erledigt. Also so lief das faktisch. Und so hat man dann auch keine Aktenvermerke oder so darüber, sondern das ist dann so eine Kommunikation gewesen. Der andere Fall, den kann ich mir auch vorstellen, es mag ja Staatsanwälte geben, die sagen, nee, das mache ich nicht mit. Ja, da will ich jetzt durchgreifen, der hat sich hier, keine Ahnung, mit einer terroristischen Vereinigung organisiert, war dann möglicherweise auch Führungskopf und hat vielleicht auch gerade, das haben wir bei NSU gehabt, jedenfalls beim Thüringer Heimatschutz, die Gewalttätigkeit und Aggressivität erst erhöht durch sein Vorgehen. Den will ich jetzt verfolgen. Nur dann müsste im Grunde genommen aktenkundig werden, dass die Person eine Vorperson ist und die Rechtfertigungsgründe eben aus § 9 greifen und dann müsste ein Gericht entscheiden, ob sie greifen. Ich befürchte, dieser Fall wird irgendwie nicht eintreten, aber es wäre sicherlich ein super interessantes Verfahren. Ich glaube aber, dass das viel früher schon zur Einstellung geführt in der Praxis.
Herr Schammer, Sie haben als einer der Vorschläge der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse vorgestellt, die Relativierung des Quellenschutzes zugunsten des Opferschutzes. Hat sich von diesem Vorschlag irgendetwas in der Novelle des Bundesverfassungsschutzgesetzes niedergeschlagen und führt diese eventuell zu erweiterten Aussagegenehmigungen für V-Leute im NSU-Prozess?
Kurze Antwort: Nein. Also im Grunde genommen das Gegenteil ist der Fall. Ja? Das ist ja das Absurde. Also, es gab diese Feststellung und da hat man alles das, was man für kritikwürdig hielt, einfach gesetzlich geregelt. Das ist ja auch eine Art des Umgangs. Nein, führt nicht dazu. Wir kämpfen nach wie vor gerade mit dem Bundesamt um jede Information, die wir da kriegen können. Wir werden auch in diesem Verfahren von der Generalbundesanwaltschaft das Licht geführt. Das ist nur ein Beispiel, dieser Schredderer unter Ringen, den wollten wir als Zeugen in München hören, haben Beweisantrag gestellt, dass er das eben absichtlich veranlasst hat, um zu vertuschen. Die Bundesanwaltschaft hat dazu Stellung genommen und gesagt, das ist rein ins Blaue hinein und ohne jeden konkreten Sachbezug, reine Spekulationen. Und hatte kurze Zeit vorher eben genau diesen Unterlegen selbst vernommen, der in der Vernehmung, das ist jetzt rausgekommen, gesagt hat, ja, ich habe das absichtlich gemacht, um auch Schaden vor dem Amt zu machen. Da können Sie, das ist das rein faktische Problem, wie man damit umgeht. Also ich glaube, diese gesetzliche Regelung, die ermöglicht viel in der Vorstellung des Amtes und auch viel in der Vorstellung, die man bei diesen Vorpersonen erzeugt, aber in der Praxis selbst eine Anwendung werden wir wahrscheinlich im Strafprozess selten erleben, weil es eben alles hinter verschlossenen Türen steht.
Und das Gericht macht das mit in München?
Das Gericht macht das in gewisser Weise mit, ja. Also an ein paar Punkten nicht, da sind sie unsere Beweisanträge gefolgt, insbesondere was die Aufklärung der Blatt- und Anna-Szene in Sachsen und Thüringen betraf. Bei diesen Punkten, alle Punkte, die insbesondere beim Bundesamt für Verfassungsschutz andocken, da weisen sie auf Kredit.
Ja.
Ich wollte nochmal fragen, in den NSU-Prozess, es gibt ja noch eine andere Möglichkeit für für V-Leute, die sich irgendwie damit weit eingelassen haben und strafbar waren, dass sie sich nämlich dann einfach auf das Recht berufen, dass sie sich nicht selbst belasten müssen. Damit, wenn sie das tun, dann wird ja auch verdeckt diese Substruktur, die drunter liegt, dass nämlich der Verfassungsschutz überhaupt mit dem ein echtes Abkommen hat. Wie weit ist das denn im Verfahren auch in München von Bedeutung geworden?
Also das ist ziemlich absurd, muss ich sagen, weil man kennt das ja aus vielleicht anderen Terrorverfahren, da ist von der Möglichkeit, § 55, also ein Ausverweigerungsrecht geltend zu machen, relativ umfangreich gebraucht gemacht. Nazis machen das eher nicht. Die berufen sich nur auf Erinnerungslügen und sagen, das weiß ich alles nicht mehr. Und die Ideologie habe ich auch nicht verfolgt. Aber das Problem ist, dass man bei solchen Zeugen konkrete Vorhalte braucht. Wenn die Vorleute, Vorpersonen waren, kann man das nur machen, wenn man die Akten dazu hat. Wenn man also sagen kann, Informationen XY ist zu diesem Zeitpunkt so aufgeschrieben worden und das vorhalten kann und dann Erinnerungen jedenfalls abfragen muss. Wenn man diese Akten nicht kriegt, kann man es nicht machen. Und so sitzen wir in diesem Prozess jetzt mit über 600 Zeugen, davon viele Neonazis, die drei Tage lang da sitzen, sondern die sich nicht mehr genau
anschauen.
Die war ihre politische Einstellung normal. Also das ist, da kämpft man und das ist sozusagen Informationsvorhalt des Verfassungsschutzes, damit die man nicht rankommt.
Ja, ich habe noch mal,
ich habe noch eine ganz andere Frage, aber ich wollte jetzt, wenn da noch zu dem Thema diskutiert wird, wollte ich das nicht nochmal nehmen. Ich wollte nämlich seinen Beitrag von vorhin nochmal anknüpfen, die Problematik Polizei und Verfassungsschutz.
Also wir haben ja so ein Trennungsgebot aus den Erfahrungen des Nationalsozialismus. Ich erinnere mich aber in den 80er Jahren, in den Berufsverbotsfällen, damals habe ich beobachtet, eine wachsende Tendenz, in Niedersachsen zum Beispiel, dass wir in den Akten, mit denen dann die Leute da aus dem Dienst geschmissen wurden oder nicht eingestellt wurden, fanden wir dauernd Berichte der politischen Polizei, die irgendwelche Vorträge von KPD, AO oder KBW beobachtet hat. Und also das war eindeutig Verfassungsschutztätigkeit, was sie da machten, in den üblichen Begriffen. Ja, wenn sie schrieben, der redete und es waren so und so viele Leute da und da wurde dies und das besprochen und beobachtet wurden diese Autokennzeichen und in der Rede, als Redner traten auf. Das hat alles die Polizei geliefert. Das waren polizeiverwertbare Akten. Die Gerichte haben da nichts von gemacht, von diesem Kram. Also ich sehe die Problematik, wenn was ja viel für spricht, wenn man die Auffassung vertritt, diese Art Verfassungsschutz brauchen wir nicht, dass natürlich, und das so habe ich Sie auch vorhin verstanden, dass dann die Polizei sich einen Teil dieser brachliegenden Dinge dann wieder an sich reißt, gerade unter dem Gesichtspunkt der Vorbeugung noch verstärkt und wir also auch von daher wieder unselige Entwicklungen haben.
Ich habe noch zwei Meldungen gesehen, wenn ich mich jetzt nicht täusche und ich muss Ihnen sagen, es ging so wahnsinnig schnell, unsere Stunde ist schon fast um und ich befürchte, es sind die letzten beiden Fragen. Die Reihenfolge legen Sie fest, bitte. Sie und Sie.
Soll ich gleich oder wollen wir die zweite Frage machen?
Können wir, können die zweite Frage dazu nehmen und.
Ich wollte mal fragen, wie viele V-Leute sind jetzt ungefähr beim NSU-Verfahren zum Beispiel oder wenn es so komplex daran beteiligt war, weil nämlich diese Bedeutung immer ein bisschen schwer greifbar ist. Also von wie vielen V-Leuten geht man da aus?
Also, wann muss die Tätigkeit einer V-Person beendet werden? Frage 1a, Absatz 2, Satz 5, Bundesverfassungsschutzgesetz. Sagt in der Regel, wenn Delikte von erheblicher Bedeutung begangen werden. Daneben gibt es natürlich noch andere interne Gründe, also wenn die unzuverlässig wird oder sonst was, klar. Aber das ist sozusagen die gesetzliche Regelung. Aber das muss nicht erfolgen, sondern das steht dann als Ausnahmeentscheidung auch dem Behördenleiter frei zu sagen, nee, den wollen wir trotzdem weiter behalten. Kontrollmechanismen, das parlamentarische Kontrollgremium zum Beispiel, die sind aber aus meiner Sicht zahnloser Tiger. Also das
spricht vom Verfassungsschutz, wie er seine Frauen heute anbestimmt. Also er kann sie ja nicht kontrollieren, ne? Also es gibt, oder ich weiß nicht,
ja, der Verfassungsschutz selbst kriegt natürlich auch Erkenntnisse zugeliefert von den Ermittlungsbehörden. Ne? Also es funktioniert ja nicht nur die eine Seite, sondern auch die andere Seite. Sodass natürlich, wenn ein Ermittlungsverfahren läuft, die das wissen und auch relativ schnell wissen, weil die ja auch nicht wollen, dass möglicherweise ihr Vormann da auffliegt. Ja, also das kriegen die, glaube ich, relativ schnell mit.
Die sind ja auch im Background-Check, die V-Leute.
Ja.
Also bevor sie den Schlaf vergessen haben, die haben
angefangen. Achso, und die zweite Frage war, wie viele V-Personen eigentlich da so sich getummelt haben. Das war vorhin ein bisschen schnell. Sie können es ja mal nachzählen. Zu dem Stand waren es sogar 30, meine ich. Das sind aber verschiedene Ämter auch gewesen. Ja? Und da ist auch ein polizeilicher Vormann dabei, beziehungsweise zwei vom LKA Berlin. Einer war der Ex-Freund von Beate Dschäpe, Thomas Starke, und der andere ist Nick Reger. Aber das ist so erstmal die Übersicht dazu. Ja? Ob das alle sind, weiß ich nicht. Kann auch noch mehr geben. Ja? Ganz interessant übrigens, aus meiner Sicht der V-Mann Primus alias Marschner, weil jetzt die neuesten Erkenntnisse, die sind da noch nicht eingearbeitet, eben auch zeigen, dass der möglicherweise Beate Schäfer in seinem Laden mal aushelfen lassen hat. Gleichzeitig auch der Top-Vormann des Bundesamts für Verfassungsschutz war in Zwickau und der dortige Führer der Nazi-Szene. Was die Frage auf den Tisch bringt, hat der von denen entweder nicht berichtet, dann wäre es zumindest ziemlich peinlich fürs Bundesamt, oder hat er berichtet und wurde deswegen geschreddert, dann wäre es noch fataler, beides aber keine Wunde.
So, weil ich befürchte, dass hier gleich jemand reinkommt, der mit Umbauarbeiten anfangen möchte, schließe ich dieses interessante Workshop. Sie haben gelernt, man muss sich nur gepflegt oder geradezu skrupellos daneben benehmen. Schon wird man belohnt, jedenfalls dann, wenn man Geheimdienst ist. Und zwar dadurch, dass hinterher alles das nicht mehr verboten ist, was man vorher verbotenerweise getan hat. Herr Scharmer, ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie uns mit Ihrem rechtlichen Sachverstand und Ihren Kenntnissen, die Sie im NSU-Verfahren sammeln und gesammelt haben, dass Sie uns damit unterstützt haben. Ich glaube, das war eine insgesamt runde Veranstaltung, wenn sie auch nach meinem Geschmack ruhig etwas länger hätte sein können. Aber so sind die Sachzwänge, denen wir uns hier unterordnen. Ich danke herzlich für die Aufmerksamkeit und insbesondere mal danke Ihnen. Thank you.